Ich wollte eigentlich auch mit einem Rückblick starten in die letzte Woche. Es wurde natürlich gerade schon angeteasert im Prinzip. Ist nicht schlimm. Ich gucke trotzdem noch mal ganz kurz zurück auf letzte Woche. Wir haben mit einer neuen Themenreihe gestartet, wie Michael gerade schon gesagt hatte. Wir kommen ja aus dem Philipperbrief und da ging es viel, also das Thema, was sich so durchgezogen hat, letzten Endes war die Gesinnung oder die Motivation. Oftmals wurde man irgendwie herausgefordert, die eigene Gesinnung, die eigene Motivation zu überdenken. Und das ist nicht ganz so handlich, also glaube ich. Es ist eine ziemlich theoretische Sache und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir einfach mit der Themenreihe jetzt versuchen, das ein bisschen anzupacken und zu gucken, wie kann man das konkret angehen? Was gibt es da eigentlich für praktische Dinge? Wie schaffe ich das als Christ, wenn ich das machen möchte? Wie kann ich denn meine Gesinnung ändern? Wie kann ich denn Jesus ähnlicher werden? Wie kriege ich dann die Gesinnung, die Jesus hat? Genau, und so kommen wir eben zu dieser Themenreihe jetzt. Das ist die zweite Predigt. Wie gesagt, letzte Woche hat es angefangen. Sie blieben beständig mit Bezug auf Apostelgeschichte 2, Vers 42. Michael ja eben auch gerade schon mal vorgelesen. Genau, hier steht es vorne nochmal. Genau, letztes Mal ging es um den Aspekt der Gemeinschaft. Dieses Mal soll es um den Aspekt der Lehre gehen. Also wir werden uns auf die erste blau markierte Lehre der Apostel beziehen. Und ich habe einen spannenden Text bekommen, um zu einem Psalm, was ja ich erstmal interessante Stellenauswahl fand für das Thema, weil ich mir jetzt eher gedacht hatte, eventuell was aus den Briefen für die Wahl zu nehmen. Aber ich muss sagen, ich bin sehr begeistert von dem Text und ich hoffe, ich schaffe es heute, euch damit so reinzunehmen. Genau. Ja. Genau. Um was soll es heute gehen? Um unser Lieblingsbuch, um die Bibel. Moment. Okay. Ich habe hier gerade eine Nachricht bekommen. Ich lese sie euch mal eben vor. Also, ist eine Pressemitteilung anscheinend aus dem neuen Jerusalem. Genau. Gott lässt seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hineinbrechen. Denn mit dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen. Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm dem Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen, und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. An die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzen sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Deshalb hat Gott sie den Begierden ihres Herzens überlassen und der Unsittlichkeit preisgegeben, sodass sie ihre eigenen Körper entwürdigten. Denn sie vertauschten die Wahrheit, die Gott sie hatte erkennen lassen, mit der Lüge. Sie verehrten das Geschaffene und dienten ihm statt dem Schöpfer, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Genau, das war natürlich keine Pressemitteilung. Die könnt ihr alle nachlesen, habt ihr dabei wahrscheinlich. Es war ein Text aus Römer 1, 18 bis 25. Und ich dachte mir aber so, es könnte eventuell eine christliche Pressemitteilung sein, vielleicht zu der heutigen Zeit. Wenn man sich einfach die Umstände anschaut, in denen wir leben, wie sich die Welt momentan entwickelt. Und ich möchte gar nicht weiter auf den Text eingehen, der sollte als Einstieg dienen, weil er indirekt mit dem zusammenhängt, mit dem wir uns heute beschäftigen. Genau. Und eigentlich lehrt uns ja die Bibel, dass wir sie lesen und befolgen sollen. Und es wäre ziemlich doof, so wie jetzt in dem Text angeklungen ist, wenn wir nicht auf Gott, auf den Schöpfer hören, wenn wir nicht zuhören, was er zu sagen hat. Genau, aber wenn das für uns kein triftiger Grund ist, dann hoffe ich, dass es heute ein paar Gründe gibt, dass wir uns heute ein paar Gründe anschauen, weshalb es Sinn macht, in die Bibel zu schauen und vor allem in der heutigen Zeit. Genau, ich möchte mal mit euch aufschlagen, Psalm 19. Ihr dürft gerne in euren Bibel mitlesen. Hier vorne habe ich den Text dann auch noch. Genau, das Besondere vorneweg bei dem Psalm ist, dass sie sich, anders wie andere Texte, nicht in erster Linie an uns Menschen, an uns Leser vielleicht richten, wie zum Beispiel die lehrenden Briefe, sondern eigentlich immer auf Gott gerichtet sind, weil es Anbetungspsalme sind. Es sind Gebete oder Gedichte, die ausgerichtet an Gott gerichtet geschrieben sind und haben dementsprechend keinen Lehrinhalt so wirklich für uns in erster Linie. Und das finde ich wichtig, wenn wir den Text jetzt gemeinsam lesen, das im Hinterkopf zu behalten. Das ist jetzt in erster Linie kein Lehrtext, sondern es geht darum, dass wir in die Anbetung geführt werden mit diesem Psalm Davids. Genau. Und ich werde ihn jetzt einfach mal vorlesen. Dem Vorsänger, ein Psalm Davids. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Es fließt die Rede Tag für Tag. Nacht für Nacht tut sich die Botschaft kund. Es ist keine Rede und es sind keine Worte, deren Stimme unhörbar wäre. Ihre Reichweite erstreckt sich über die ganze Erde und ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. Er hat der Sonne am Himmel ein Zelt gemacht und sie geht hervor wie ein Bräutigam aus einer Kammer und freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. Sie geht an einem Ende des Himmels auf und läuft um bis ans andere Ende. Und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, es macht den Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein, sie bleibt in Ewigkeit. Die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit, sie sind allesamt gerecht. Sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold, süßer als Honig und Honigseim. Auch dein Knecht wird durch sie belehrt, und wer sie befolgt, empfängt reichen Lohn. Verfehlungen? Wer erkennt sie? Sprich mich los von denen, die verborgen sind. Auch vor Mutwilligen bewahre deinen Knecht, damit sie nicht über mich herrschen. Dann werde ich unsträflich sein und frei bleiben von großer Übertretung. Lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Die nächste Pressemitteilung. Okay. Wie euch vielleicht aufgefallen ist, ist der Psalm zweigeteilt. Komischerweise gibt es in der Mitte einen ziemlichen Bruch. Am Anfang geht es um die Schöpfung. Es geht darum, dass Gott in der Schöpfung sichtbar ist. Und mittendrin gibt es diesen Bruch und es geht auf einmal um das Gesetz, um die Bibel, um das Wort Gottes. Und zu der Zeit, als David den Psalm geschrieben hat, steckte die Bibel eigentlich noch in den Kinderschuhen, muss man sich mal überlegen. Da gab es sie natürlich noch nicht in dem Umfang, wie wir sie haben. Und trotzdem hat ihn das schon so begeistert, sodass er diesen halben Psalm über das ihm vorliegende Wort geschrieben hat. Genau. Und wie euch vielleicht auch aufgefallen ist, ich habe es versucht, ein bisschen beim Vorlesen zu betonen oder da ein bisschen Rhythmus reinzubringen. Man merkt schon, dass es ein poetischer Text ist und sehr viele Metaphern drin sind. Und zum Beispiel diese Anfänge von den Versen relativ ähnlich sind. Genau. Und eigentlich sollten Psalme als Musikstücke immer Emotionen wecken bei den Zuhörern oder Lesern und sie eben mit hineinnehmen in das Thema und mit hineinnehmen in die Anbetung, sodass sie mit einstimmen können in dieses Lied oder in das Gedicht. Und früher hat sich das eben so entwickelt, diese Psalme, weil die sich häufig auch gereimt haben oder eben rhythmisch gut bemerkbar waren, also sich haben merken lassen, sodass die Leute sich das gut mit nach Hause nehmen konnten und einfach auch vor sich hersehen konnten, weitergeben konnten, so biblische Lehre, ohne dass natürlich jeder damals irgendwie eine Tora hatte oder wie auch immer, Schriftrollen waren da ja natürlich nicht so verbreitet. Und so waren Psalmen eine gute Möglichkeit, biblische Lehre einfach auf einfache Art und Weise und gut merkbare Art und Weise weiterzugeben. Genau, wie gesagt, im ersten Teil bis Vers 7 geht es um die Selbstoffenbarung Gottes in der Natur, in der Schöpfung. Eigentlich auch eine tolle, interessante Sache, die werden wir heute erstmal ausklammern. Aber ich finde es trotzdem sehr bemerkenswert, wie ich schon gesagt habe, dass es von Vers 7 auf Vers 8 diesen Bruch gibt. Er spricht gerade noch von der Sonne in Vers 7 und dann plötzlich fängt er an mit das Gesetz. Für mich hat sich die Frage gestellt, warum? Wie kommt er jetzt auf einmal dahin? Es gibt kaum Überleitung irgendwie da in das Thema. Wie hängt das miteinander zusammen? Naja, zum einen glaube ich, dass es zwei Bereiche sind, oder die zwei Bereiche, durch die wir Gott erkennen können und durch die sich Gott uns zeigt. Das ist einmal die Natur, unsere Welt. Wir sehen alles um uns herum und eigentlich, wie in der Pressemitteilung gelesen, wenn wir keine Narren sind, müsste uns auffallen, dass es da jemand gibt oder ja, dass es Gott gibt, der uns geschaffen hat, der die Welt geschaffen hat. Und der zweite Weg ist eben sein Wort. Sein Wort, was er uns direkt in so schriftlicher Form übermittelt hat. Somit hängen die beiden Bereiche schon eng miteinander zusammen. Genau. Also, David hält quasi eine Lobrede auf das Wort Gottes, kann man sagen. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, die nächsten Verse enthalten immer Synonyme am Anfang von dem Satz über das Wort Gottes. Es geht ums Gesetz, es geht um die Befehle, ums Gebot, um die Furcht und immer wieder greift er das auf und letzten Endes dreht sich immer alles um das Wort Gottes und es geht um verschiedene Aspekte des Wortes Gottes, die hier einfach betont werden. Und die wollen wir uns heute anschauen. Es sind insgesamt 6 Stück, habe ich rausgearbeitet. Und genau, einerseits sind das Eigenschaften vom Wort Gottes und andererseits geht es dann auch darum, welche Wirkung entfalten die, welche Wirkung hat das Wort Gottes bei uns, in uns. Genau. Wir können gleich mal zur ersten Eigenschaft. Genau. Erstens ist, die Bibel macht lebendig. Die Bibel macht dich lebendig. Genau, ich lese den Vers nochmal vor. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele. Genau, hier springt es eigentlich schon ins Auge, es erquickt, es macht lebendig. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Im Psalm 119 gibt es einen Vers, Vers 93, ich will deine Befehle auf ewig nicht vergessen, denn durch sie hast du mich belebt. Also auch wieder dieses belebt durch Befehle. Ist auch sehr interessant, weil das eigentlich erstmal nach einem Widerspruch klingt. Wie kann jemand durch Befehle belebt werden? Aber wer die belebenden Kräfte von Gottes Wort schon mal erfahren hat, dass das ein lebendiges Wort ist, findet in ihr einfach eine Quelle von unsagbarem Trost auch und von unsagbar viel Kraft und Energie. Und somit kann David hier auch unverblümt sagen, dass erstmal totes Blatt Papier die Seele, das Innerste eines Menschen so erquicken kann, so lebendig machen kann. Genau, also man kann sagen, die Bibel bringt eine interne Wiederbelebung vor. Eigentlich schon beachtlich dafür, dass es nur ein Buch ist in erster Linie. Genau. Und letzten Endes, auf das Gesetz zu kommen, arbeitet Gott durch sein Wort, um dich vor ihm zu retten. Also er arbeitet durch sein Wort, um dich vor ihm zu retten. Weil vor seinem gerechten Zorn, der sonst alle treffen würde. Das ist seine Liebesbotschaft an uns. Dass dieses Gesetz, das gibt er uns frei zur Verfügung. Warum? Weil er uns die Rettung verspricht dadurch. Weil wir ihn dadurch erkennen können. Und auch in dieser Weise ist es natürlich erquickend, ist es natürlich lebensspendend, weil wir so die Chance haben auf ewiges Leben. Genau, kommen wir zum zweiten Aspekt. Die Bibel macht dich weise. Ein Vers drunter. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Es macht den Unverständigen weise. Genau, wer ist unverständig? Was bedeutet, der Unverständige wird weise? Unverständig ist einfach nur jemand, eine Person, die für mehrere Einflüsse offen ist, die keine wirklich festen Prinzipien hat und daher leicht verführbar ist. Und gerade dafür ist die Bibel da. Und gerade das ist ein Nutzen, dass sie uns unverständigen Menschen, da zähle ich mich definitiv dazu, die sonst prinzipienlos und irrlos in der Welt umherlaufen, mit Bezug auf den Anfangstext aus dem Römerbrief, dass sie wieder Halt bekommen und eine Führung und Sinnhaftigkeit im Leben und ja überhaupt erstmal verstehen, in was für einer Welt sie leben, wer sie sind und wie das Leben funktioniert. Genau. In der Bibel selbst offenbart sich Gott uns und sagt uns, wer er ist, sehr deutlich und sehr vielseitig, noch vielseitiger wahrscheinlich als durch die Natur. Und dieses Wissen, das ist verlässlich, das kommt direkt aus der Quelle, es kommt direkt von ihm. Also es bedeutet, die Weisheit Gottes, die Weisheit dessen, der all das hier erschaffen hat, der dich erschaffen hat, der all das hier am Laufen hält, die Weisheit dessen ist alles hier in diesem Buch und wir bekommen das. Deshalb macht die Bibel weise, wenn wir sie lesen, weil wir verstehen lernen, wie es hier funktioniert. Wie funktioniert das Leben, wie funktioniere ich, wer ist Gott? In welcher Beziehung stehe ich zu ihm? Was ist falsch und was ist richtig und was ist wahr? Genau. Mich hat es so ein bisschen erinnert an eine Aussage im Matthäusbrief: Glückselig sind die geistlich Armen. Das trifft im Prinzip auch bei den Glückseligkeitssprüchen, kommt das eben einmal vor, dieser Ausruf: Glückselig sind die geistlich Armen. Und das fasst es gut hier zusammen. Also, ich würde euch herausfordern, sobald ihr euch selber als geistlich arm einstuft, seid ihr offen dafür, seid ihr offen für die Bibel, seid ihr offen für Gottes Weisheit. Solange ihr noch der nah seid und meint, ihr wüsstet es besser, glaubt, ihr wüsstet, wie die Welt funktioniert oder so, ist klar, dann ist euch einfach dieser Zugang verwehrt, einfach weil ihr nicht geistlich arm seid. Kommen wir zum dritten Punkt. Die Bibel erfüllt dich mit Freude. Die Befehle des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz. Die Befehle des Herrn sind richtig, also Befehle erfreuen jetzt. Das ist schon wieder ein interessanter Gegensatz auf jeden Fall. Und dieses Synonym von Wort Gottes, vom Gesetz Gottes, betrachtet das die Bibel vor allem als Anordnungen, Pflichten, Vorschriften und so weiter. Und dann habe ich mal einen Vers rausgesucht, der das einfach gut zusammenpackt, vielleicht mit welchem Blickwinkel jetzt auf die Bibel geschaut wird. Und zwar aus Nehemia 9, Vers 13. Du bist auf den Berg Sinai herabgefahren und hast mit ihnen vom Himmel her geredet und ihnen richtige Ordnungen und wahrhaftige Gesetze gegeben, gute Satzungen und Gebote. Genau, also hier geht es wahrscheinlich eher um die Richtlinien, die uns Gott mitgegeben hat, um die Gebote. Auch Leitplanken für das Leben hier, wie es funktioniert. Die Bibel, die gibt uns Vorschriften vor, definitiv. Regeln für unser zwischenmenschliches Leben, unser Verhalten, aber auch allgemeine Richtlinien für das Leben allgemein. Und wenn du auf diese Weise leben würdest, wenn wir das tun würden, dann bin ich fest der Überzeugung, dass das ein völliges Leben voller Freude wäre, weil das ein Leben wäre, so wie es gedacht ist, so wie es eigentlich gemacht ist. Genau, aber wir sind oftmals so doof und haben unsere eigenen Regeln, wollen nach eigenen Regeln leben und glauben, das wäre wirkliche Freiheit und wir würden vielleicht dort wirkliche Freude finden. Genau, und diesen Trugschluss versucht David hier zu offenbaren, ein Stück weit. Also erstmal kommt es einem vor wie zwei unvereinbare Dinge, die Befehle, die Freude schaffen, aber denkt mal mehr darüber nach, wo diese Befehle herkommen, mit welcher Absicht sie hier drin stehen, mit welcher Absicht sie die Menschen erreichen, dann müssten wir uns eigentlich freuen darüber und dankbar sein dafür, dass wir diese Hilfestellung bekommen. Genau. Vierter Punkt. Die Bibel hilft dir, klar zu sehen. Vers 9. Das Gebot des Herrn ist lauter. Es erleuchtet die Augen. Lauter ist jetzt ein altdeutsches Wort. Das bedeutet so viel wie rein oder echt. Oder im Sonnenschein beurteilbar, wie als hätte ich im Bernstein irgendwie, möchte ich gerne einen Edelstein oder einen Bernstein überprüfen und halte ihn gegen Sonnenlicht. Und daran sehe ich dann, wie rein ist das Material. Also könnte man es auch mit dem Synonym füllen, das Gebot des Herrn ist rein, es erleuchtet die Augen. Und auch dieses erleuchtete Augen, das ist auch sehr interessant irgendwie. Also wie kann man das jetzt verstehen? Und ich glaube, dass das eher fast so gemeint ist, dass das Wort hier drinnen so klar ist, so rein ist, dass es uns fast schon blendet. Ja, diese erleuchteten Augen ist nicht irgendwie, dass es von uns rauskommt, sondern dass es vom Wort her, dass wir dadurch erleuchtet werden. Einfach weil es sich hier um eine solche reine Substanz handelt. Auch dazu habe ich einen Psalm, also einen Vers aus dem Psalm gefunden, Psalm 12, Vers 7. Die Worte des Herrn sind reine Worte, in irdenem Tiegel geschmolzenes Silber, siebenmal geläutert. Das unterstützt so ein bisschen meine These, sage ich mal. Die Worte des Herrn sind reine Worte, in irdenem Tiegel geschmolzenes Silber, siebenmal geläutert. Also so viele Bearbeitungsschritte, bis das hochwertigste und reinste Silber geworden ist, was jetzt im Sonnenschein nur so blitzen und funkeln würde, ja, und wir kaum reinschauen könnten. Und so ähnlich, wenn man metaphorisch sprechen würde, ergeht es uns mit der Bibel, wenn wir hereinschauen. Ja? Das ist die pure, reine Weisheit und Wahrheit, die uns dort entgegenspringt. Gottes Verheißungen sind rein. Mit anderen Worten, ja, sie sind das reinste Silber, was wir kennen. Es gibt dort drin keinen Betrug, keine Schmeichelei, keinen doppelten Boden, keinen Irrtum. Es gibt nichts Unnötiges in dem Wort, in der Bibel. Jedes Wort ist an seinem Platz, wo es sein muss. Und es gibt nichts irgendwie doppelt, was nicht doppelt hätte sein müssen. Und Gott gibt uns in der Bibel Gebote, Dinge, die wir tun sollen oder eben die wir nicht tun dürfen, wenn wir den Wunsch haben, Gott zu ehren und ihn an erste Stelle zu stellen. Aber allerdings sind die Gebote auf keinen Fall darauf ausgelegt, irgendwie uns zu belasten. Genau im Gegenteil, sie sind eben dazu ausgelegt, uns zu verhelfen. Uns zu helfen, einen klaren Blick auf diese Welt zu bekommen und zu wissen, wie sie funktioniert. Und ich glaube, wir sind sehr oft verwirrt, irren umher und sind in verschiedensten Sehnsüchten immer wieder ergeben. Ständig treibt uns irgendein Verlangen an, aber nichts befriedigt uns wirklich. Aber wenn wir den Schritt wagen würden und unseren Glauben voll auf Gott setzen würden und uns ihm verpflichten, indem wir uns seinem Wort unterordnen und auch dem, was er eben von uns verlangt oder was er in dem guten Willen aus Liebe von uns verlangt und möchte, ich glaube, dann würden wir enorm wachsen, was unsere Fähigkeit anbelangt, Gutes und Schlechtes in dieser Welt zu unterscheiden. Und daran scheitern wir, glaube ich, tagtäglich. Nummer 5. Die Bibel macht dich rein. Die Furcht des Herrn ist rein, sie bleibt in Ewigkeit. David ist immer noch nicht fertig mit seinem Synonym. Jetzt kommt die Furcht des Herrn. Da habe ich mir auch sehr schwer getan, inwieweit kann das ein Synonym sein für Gesetz, für das Wort, für Befehle. Aber ich glaube, dass Furcht des Herrn eher ausdrückt, dass die Bibel ein Handbuch ist zur Anbetung Gottes. Weil wir durch die Bibel in die Furcht des Herrn geführt werden. Nur dadurch wird uns eigentlich bewusst, mit wem wir es zu tun haben. Nur dadurch verstehen wir auf einmal, wer wir sind und welcher Beziehung wir zu Gott stehen und wie wenig Recht wir eigentlich auf so viele Dinge hätten, wo wir meinen würden, wir hätten Recht darauf. Aus Sprüche 1, Vers 7, ein Vers. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Wenn jemand weise sein will, muss er damit beginnen, Gott Ehrfurcht zu erweisen und ihm zu vertrauen und zu gehorchen. Das ist der erste Schritt. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Und wieder, ich ich weiß, ich drehe mich ein bisschen im Kreis, aber es zielt immer auf dasselbe hin. Gottes Wort ist völlig rein. Von jeglicher Spur, von Makel ist nicht zu finden oder Mangel. Und mit dieser Furcht ist nicht irgendwie etwas, das Zittern oder eine angstvolle Furcht gemeint, sondern die respektvolle und ehrwürdige Furcht vor dem allmächtigen Gott, der uns da offenbart wird. Der letzte Punkt, die Bibel macht dich Christus ähnlich. Die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit, sie sind allesamt gerecht. Gottes Bestimmungen, also seine Urteile, die er fasst, sind wahr und unbedingt vollkommen. Durch das Lesen der Bibel verstehen wir, wie und warum Gott richtet, warum er verurteilt, und du kannst dementsprechend auch darauf handeln. Das allein ist schon große Gnade, uns das wissen zu lassen, warum, wie Gott funktioniert und was er für Ansichten hat, sodass uns einfach die Chance besteht, uns entscheiden zu können darauf, gehe ich jetzt einen Schritt darauf zu, nehme ich das an oder nicht. Durch das Lesen der Bibel verstehen wir, wie und warum Gott richtet. Und es gibt einen guten Vers aus Johannes 17, Vers 17, den wahrscheinlich viele kennen. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Und deswegen macht die Bibel Christus ähnlich. Heiligung ist ein anderes Wort für Christusähnlichkeit. Heiligung bedeutet, ich wachse darin im Glauben, ich wachse darin, Jesus immer ähnlicher zu werden, also Christus ähnlicher zu werden. Heilige sie in deiner Wahrheit. Was ist Gottes Wahrheit? Gottes Wahrheit ist hier vor uns, ist die Bibel. Dein Wort ist die Wahrheit. Die Bibel ist also dafür da, uns Jesus ähnlicher zu machen. Es ist ein Objekt aus Liebe und aus Gnade zu uns. Genau, das waren erstmal so die 6 synonymhaftigen Ausblicke irgendwie auf das Wort Gottes. Und dann finde ich ganz interessant, was dann weiter passiert mit dem Psalmisten, der diesen Psalm geschrieben hat. Er bricht dann nämlich wirklich in, ich würde sagen, weniger geordnetes Loblied aus, fängt darüber an zu schwärmen und sagt, sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold, also die Bestimmungen. Er redet immer noch vom Wort Gottes. Das Wort Gottes ist begehrenswerter als Gold und viel Feingold. Ja, wenn wir jetzt dran denken, dass das David geschrieben hat, dann ist das auch schon eine starke Aussage. Und süßer als Honig und Honigseim. Gut, das weiß ich jetzt nicht zu beurteilen, wie gerne er Honig gemocht hat. Mit Honigseim ist übrigens der Wabenhonig gemeint, also der Honig, der direkt aus der Wabe ganz reinkommt, also die süßeste Art von Honig quasi. Aber anscheinend war es damals zu der Zeit schon etwas Besonderes und sehr Schmackhaftes. Und trotzdem verwehrt David hier dem Honig in Bezug auf einem trockenen Buch den Platz. Und es wird irgendwie deutlich, dass David die Bibel so richtig lieb hat, oder das Wort Gottes, zumindest den Teil, den er schon hatte. Weil das war der Ort, wo er Gott begegnen konnte. Das ist wie so ein persönlicher Tempel. Durch die Bibel war er mit Gott verbunden und da konnte er Gottes Stimme hören. Jederzeit kann er wieder zurückkommen und hören, was sagt Gott zu diesem Thema, was hat Gott zu sagen. Das kannst du ganz genauso tun, jederzeit. Wenn Gott mit dir spricht, mit der Bibel, macht er dich lebendig, weise. Er gibt dir Freude, Klarheit, Reinheit. Er macht dich ihm immer ähnlicher. Und ich fand es ganz lustig, dass hier Gold und Honig angeführt werden, weil im ersten Moment haben sie vielleicht nicht viel gemeinsam, gut, beide goldgelb, aber nach beiden muss gegraben werden. Es sind beides Schätze, die nicht ganz so einfach zu erreichen sind. Gold ist sehr schwierig abzubauen, genauso wie jetzt Honig auch schwierigeres Unterfangen ist, bis dann das Endprodukt da ist. Aber das kostet Arbeit, das kostet Liebe, das kostet Zeit, sich damit zu beschäftigen. Und trotzdem ist David der Meinung, dass es viel mehr wert ist, sich mit der Bibel zu beschäftigen, als zum Beispiel mit dem Abbau von Honig oder gar mit Gold. Das finde ich schon eine sehr starke Aussage. Ich glaube, wenn man so einen Schlussstrich drunter ziehen wollte unter die Aussage, ist es so, ich kann gar nicht durch irgendwas anderes beschreiben, welche Bereicherung und Befriedigung ich in meiner Bibel gefunden habe. Ja, die Bibel geht einfach über alles bei ihm. Ein interessanter Nebeneffekt ist vielleicht, dass in der Bibel tatsächlich zweimal Propheten Gottes Wort essen müssen, in Form von Schriftrollen oder so werden sie aufgefordert. Und beide Male beschreiben sie, dass es wie Honig schmeckt. Also, fand ich ganz lustig eigentlich. Genau, wir gehen weiter im Text. Nachdem er eben jetzt so rausgerufen hat, boah, auf die Art und Weise, ich liebe dein Wort, das ist mir einfach wichtiger als alles andere, was es gibt, dann bezieht das auf sich, wird er sehr persönlich und sagt, auch dein Knecht wird durch sie belehrt und wer sie befolgt, empfängt reichen Lohn. Das ist jetzt so wie so eine Erfahrungswert, den er mit einfließen lässt. Ja? Er sagt hier, ich lasse mich durch dich belehren, ich lasse mich durch die Bibel belehren und was ziehe ich daraus? Ich sehe ganz deutlich, ich ziehe Lohn raus, ich ziehe wahren Segen daraus. Ich kann es sehen an meinem Umfeld, ich kann es sehen an mir selbst. Es verändert sich was, das ist lebendig, das verändert mich wirklich. Das ist nicht einfach nur ein Buch wie viele andere, sondern wenn ich mich unter das Buch stelle und unter die Autorität Gottes stelle, dann tut sich da auch tatsächlich was und zum Guten. Und ich glaube, wir unterschätzen oftmals den heiligenden Einfluss der Bibel. Ich glaube, dass es schon oftmals einfach nur ein weiteres Buch neben vielen bei uns zu Hause ist. Und das ist doch eigentlich schade. Also wenn man mehr darüber nachdenkt, was da eigentlich bei uns zu Hause steht und schlummert und wie wenig Aufmerksamkeit das dann bekommt. Genau, hier schreibt er, wer sie befolgt, empfängt reichen Lohn. Das kann man auch anders übersetzen, also wer dranbleibt. Und da ist eben dieser Unterton von Beständigkeit dabei. Deswegen wollte ich das jetzt nochmal betonen. Auch in der Themenreihe geht es ja darum, deswegen ist es auch ein Titel der Themenreihe und sie blieben beständig, weil es einfach ein enorm wichtiger Aspekt ist, dass man die Dinge beständig tut. Erst dann kann sich auch überhaupt erst wahre Veränderung zeigen und erst dann ist auch diese Motivation, diese Gesinnung, wenn sie denn gewünscht ist, auch wahr, wenn Beständigkeit dann zum Tragen kommt. Es geht hier nicht um einmalige Ereignisse, einmal die Bibel lesen, einmal sich treffen zum Hauskreis oder einmal dies und das, einmal Jüngerschaft machen oder wie auch immer, sondern es geht darum, das beständig zu tun. Und auch das betont hier David selber. Wer sie beständig befolgt, empfängt reichen Lohn.